Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Hallo, Jens.
Ja, Axel. Moin, moin. Grüß Gott in die Runde an alle Zuschauer, nicht, sondern Zuhörer. Ja, was haben wir heute vor?
Wir beschäftigen uns heute mal damit, warum du nicht aufhören kannst, Chips zu essen, wenn du vorm Fernsehen unsere Borussia dir anschaust. Oder warum du auch nicht aufhören kannst, Cola zu trinken, wenn du mal in einer netten Runde bist und dazu ein paar salzige Erdnüsse snackst, sagt man ja heute. Das schauen wir heute mal dran. Warum? Weil das ist nämlich nicht einfach nur so, weil du Lust drauf hast, sondern dahinter steckt nämlich ein Konzept aus der Lebensmittelwissenschaft und das nennt man den sogenannten Bliss Point. Das ist der Glückspunkt, Jens, wo du nicht mehr aufhören kannst, Cola zu trinken, salzige Erdnüsse zu snacken, Chips zu essen, ein Eis zu schlecken. Oder auch bei McDonald's dir einen Burger zu essen und danach die Pommes.
Axel, kennst du diesen Film, wo der Typ um die Welt reist, um das Glück zu finden?
Nein.
Ich habe den Titel nicht mehr genau im Kopf, aber das heißt irgendwie Auf der Suche nach dem Glück. Ganz lustiger Film, weil er verlässt seine Freundin, um das Glück zu finden da draußen in der Welt. Oder anders gesagt, um noch mehr Glück zu finden, weil er war eigentlich schon vorher zufrieden und sucht in der Welt alles Mögliche, hat ganz tolle Erlebnisse. Und am Ende des Films kommt er dann wieder mit seiner alten Freundin zusammen. Und das ist dann sozusagen die Quintessenz. Ja, die Moral von der Geschichte ist dann letztendlich, dass das Glück ja eigentlich direkt vor der Tür liegt. Jetzt allerdings nicht unbedingt im Supermarkt.
Ja, aber viele suchen das Glück halt in der nächsten Burgerbude und kommen hoffentlich dann mal irgendwie wieder auf Real Food, wie wir es immer so. Eat Real Food hatten wir ja auch schon als Thema, kommen da mal wieder zurück. Aber da gucken wir heute mal rein, weil das ist nämlich nicht einfach so, dass man irgendwie sagt, ja, jetzt hör doch mal einfach auf, zu McDonald's zu gehen. Sondern das ist schon in der Lebensmittelindustrie ganz perfide austariert, wie die ganzen Inhaltsstoffe in unserer modernen Ernährung, in den Convenience Food zusammengesetzt sind. Also nicht nur Burger, sondern auch Fertigpizza, Fertignudeln, Fertiglasagne. All darin ist der Bliss Point enthalten.
Und denk an die Kartoffelchips.
Ja? Die Kartoffelchips, genau.
Weil wenn du erstmal die Tüte aufmachst, und ich dann glaube, da spreche ich hier für alle Zuschauer, ja. Wenn du den Fehler machst, dann machst du die Tüte auf, ja.
Dann ist vorbei.
Dann hörst du nicht mehr auf. Deswegen kaufe ich keine Chips schon seit 20 Jahren nicht mehr. Ne? Und irgendwann entwöhnst du dich ja auch davon, dann suchst du auch gar nicht mehr im Haushalt, ob es noch irgendwo was gibt in der Richtung. Das ist meiner Meinung nach letztendlich die einzige Option, sich davon fernzuhalten, weil du bist ja umzingelt von diesen Reizen, ja. Wenn du jetzt einmal irgendwo eine Werbung siehst von Chips, dann bist du eine Woche lang beschossen mit dieser Werbung durch diese Algorithmen. Und dem sich zu entziehen, das ist echt schwer. Und klar, viele Menschen haben oder manche Menschen haben eine Disziplin, die können das. Aber ich würde mal behaupten, dass 95% der Konsumenten das nicht können. Und die werden unbewusst beeinflusst durch dieses Neuromarketing. Ich habe das mal sehr intensiv auch beleuchtet in der Zeit, wo ich Personal Trainer ausgebildet habe, weil dieses Neuromarketing ist sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie ich in die Köpfe meiner Zielgruppe komme, wenn ich etwas verkaufen möchte. Früher war es eben dann Trainingsstunden, aber das Prinzip ist überall das Gleiche.
Ja. Und die Lebensmittelindustrie, du hast gerade Chips erwähnt, die Lebensmittelindustrie, die ist ja auch dahinter gekommen, dass viele Leute auch gesünderes essen. Also viele interessieren sich dafür, einige kümmern sich auch um ihr Essen. Und deshalb werden jetzt Chips auch ja anders beworben. Also die sind jetzt nicht frittiert, sondern die sind jetzt nur gebacken. So. Und aber die ganzen Zusatzstoffe, die da drin sind, das sind genau die gleichen. Also das gleiche Paprikapulver, das dir deinen Glückspunkt erzeugt, ist völlig egal, ob du Linsenchips isst oder ob du irgendwelche anderen neuen Chipsarten isst. Es ist immer das gleiche, was außenrum ist.
Ja, die verwenden teilweise andere Öle, das macht schon einen Unterschied. Ja, dadurch hast du natürlich nicht das Problem gelöst, dass du bei allen Hocherhitzungen immer Acrylamidproduktion
Immer,
hast.
immer Acrylamid. Und es ist halt immer ultra hoch erhitzt, ultra verarbeitet, weil es kommt ja immer danach noch irgendwie ein Paprikapulver, irgendein Salz oder sonst irgendwas drauf. Also man kann sich dem nicht entziehen. Und wie du schon sagst, also wenn die Tüte auf ist, dann ist zu spät.
Dann
Ist
ist zu spät, ja.
genauso, wenn du einmal in einen Hamburger reingebissen hast oder in einen Cheeseburger, dann ist vorbei.
Dann ist vorbei, ja. Und das hat ja ein amerikanischer Psychologe, glaube ich, so als erster verstanden, dieses auch zu nutzen, weißt du, diesen Effekt zu nutzen, weil da kommen wir dann später noch zu sprechen auf das Thema. Wir haben ja zwei verschiedene Kreisläufe im Gehirn, hormonelle Kreisläufe im Gehirn. Das eine ist der Dopaminkreislauf und das andere ist der Serotoninkreislauf. Und Dopamin ist ja unser Stimulationshormon, unser Belohnungssystem und das Serotoninsystem, das ist eher so dieses Zufriedenheitssystem. Ja, das merkt man spätestens dann, wenn man Serotonin mit der Aufnahmehemmer braucht, ja, weil man vielleicht latent in der Depression hängt. Ja, also dieser Ausgleich, der muss immer wieder stattfinden. Und ja, wenn wir dieses System überreizen, auf der einen oder auf der anderen Ebene, dann kommt es eben zu sehr starken Ungleichgewichten. Und diese kurzfristigen Ungleichgewichte, die führen ja dazu, dass wir so einen Kaufanreiz bekommen. Und das hat dieser Howard Moskowitz, so wie ich das nachgelesen habe, und du hast dich ja auch schlau gemacht, Axel, habe ich gelesen, dass er das der Erste war, der es auch wirklich in die Praxis übersetzt hat. Ja, also dieses Thema, den Dopaminspiegel zu steigern und dann die Sättigungssignale zu überlagern und letztendlich für die Industrie optimale Rezepturen zu finden, die den maximalen Geschmack machen, aber auch den optimalen Suchtfaktor letztendlich initiieren.
Genau so sieht's aus. Also er hat herausgefunden, dass wenn bestimmte Nährstoffe in einem Lebensmittel sind, wenn es zu wenig ist, dann schmeckt's fad. Wenn es zu viel ist, dann ist es halt irgendwann unangenehm. Also zu viel Zucker, zu süß, schmeckt nicht. Und wenn es genauso in der Mitte austariert ist, dann hat es den maximalen Genuss. Und er beschreibt das als maximale Attraktivität eines Lebensmittels. Ja.
Palatable sagt man auch auf Amerikanisch, also Geschmack, es muss halt sehr schmackhaft sein. Und das ist so genau die Linie eigentlich zwischen dem Minimum von einem Nährstoff und dem Maximum von einem Nährstoff. Also entweder hast du die totale Sättigung, dann hörst du auch auf zu essen, oder du hast eben den totalen Heißhunger, dieses Craving, ja, hörst du nicht auf zu essen, sondern dann isst du wieder mehr davon. Und dann genau die Mitte dazwischen, zwischen dem Heißhunger und der Sättigung, das ist eigentlich der optimale Blisspoint, um dann sozusagen maximal davon abzusetzen bzw. zu verkaufen, egal was es ist. Du hast gerade die Lebensmittel alle genannt. Na, das sind Pizza, Salatdressings, Suppen. Das sind Limonaden und ähnliches. Und genau bei diesen ganzen Produkten ist das alles bis ins Kleinste austariert und ausgetestet worden.
Und im Wesentlichen, also die wesentlichen Zutaten, die zu dieser maximalen Attraktivität führen, sind Zucker, Fett, Salz, Aromastoffe und die Textur. Also es muss so eine Creaminess geben. Also gerade bei Eissorten, also bei künstlich hergestelltem Eis, also wenn man heute so Milcheis aus dem italienischen Eisdealer hat, da ist wahrscheinlich wirklich noch Milch drin, aber in einem Stieleis aus dem Supermarkt, da ist nichts mehr, was noch auf irgendein natürliches Lebensmittel hinweist, sondern das ist einfach nur Creaminess und ja, muss halt schmecken, damit man möglichst viel davon isst und viel davon auch kauft.
Genau, da hat man herausgefunden, dass das bei Salz zum Beispiel bei ungefähr 3000 Milligramm liegt. Bei Zucker, also bei Haushaltszucker, Saccharose, liegt das ungefähr bei 23,5% der Tageskalorien. Und bei Fett sind es etwa 24% der Tageskalorien. Aber das verändert sich natürlich dann, wenn ich nicht puren Zucker esse, sondern genau wie du gerade gesagt hast, wenn ich das Ganze dann auch noch kombiniere, wenn ich verschiedene Fettsäuren kombiniere. Das Ganze hört aber auf, wenn ich den Proteinanteil wieder erhöhe. Da sind wir wieder bei den US Dietary Guidelines, die wir vor kurzem besprochen haben. Nämlich, wenn du den Proteinanteil erhöhst, Protein hat ja den höchsten Sättigungseffekt, dann isst du auch tendenziell weniger Volumen.
Ja, super interessant, dass du das angesprochen hast, weil es gibt ja jetzt ganz, ganz viele so Energieriegel oder sowas, die auch ganz, ganz viel Protein enthalten mittlerweile. Und da gab es auch Tests, ich habe es letztens irgendwo gelesen, ich habe es nicht mehr im Kopf. Da hatten die, wo drauf steht, maximal viel Protein, High Protein, da haben die das mal gegen einen normalen Joghurt oder gegen einen normalen Skier gehalten und da war in einem ganz unverarbeiteten Skyr mehr Protein drin als in den High-Protein beworbenen Vanille-Geschmack Protein-Joghurts halt, ne? Das ist
Das
schon
ist eigentlich totale Irreführung, ne?
totale Irreführung, weil zum Beispiel auch in, es gibt ja jetzt ganz verrückt, es gibt Snickers High-Protein und Mars High-Protein. Also es ist total, völlig verrückt, dass
Und das heißt
drei.
eigentlich nur, die haben etwas mehr Proteinanteil als die normalen Snickers, ne?
Genau. Und das treibt ja nochmal den, also es treibt ja auch nochmal den Bliss-Point nach oben, weil dann wird dann noch, ja, das ist auch noch extra gesund und das macht dich noch satter und dann kaufst du zwei Stück davon, weil die so viel Protein enthalten.
Ja, und der Moskowitz, der war ja ein amerikanischer Psychologe, der experimentell viel gearbeitet hat und der hat sich natürlich sehr beliebt gemacht bei der Industrie. Ja, der hat viel in der Marktforschung dann gearbeitet, hat sich immer wieder einkaufen lassen für seine ja, Methodik sozusagen, diesen Bliss-Point herauszufiltern bei unterschiedlichsten Produkten. Das wird ja heute wahrscheinlich nochmal auf einem ganz anderen Niveau gemacht. Ich bin jetzt kein Lebensmitteltechnologe, aber ich denke, das ist immer weiter noch differenziert worden und ja, zum Beispiel dann für General Foods, für Kraft, für Pepsi Cola. Ich habe gelesen, auch für die erste elektrische Zahnbürste von Braun hat er mitentwickelt. Also im Prinzip ganz spannend, nur dass es natürlich leider immer in die falsche Richtung geht, nämlich in Richtung ungesunde Nahrung und dann die ganzen assoziierten Erkrankungen, die da dranhängen. Wo die Lebensmittelindustrie eben sehr, sehr gut verstanden hat, zum einen diese Rezepturen aufzubauen, zu optimieren, aber auf der anderen Seite, und das kommt wiederum aus einer anderen Forschung, das ist eben, wie ich gerade schon sagte, dieses Neuromarketing. Ja, wo sie verstanden haben, durch welche Verpackung, durch welches Labeling, du hast gerade 10% higher Protein und so weiter erwähnt, wie komme ich sozusagen in das Gehirn der Konsumenten? Um eben den maximalen Kaufreiz zu haben. Und diese beiden Wissenschaften, kann man fast sagen, ja, die nutzt die Lebensmittelindustrie, uns maximal zu manipulieren. Kann man ja nicht anders sagen, denn man kauft ja leider eben auch vieles, was man eigentlich nicht braucht. Ich weiß nicht, ob du den Song von Herbert Grönemeyer noch kennst. So ein uralter Song, ich glaube, von einer seiner ersten ein, zwei Platten. Ich kaufe mir was, was ist egal. Und bin ich erst im Kaufrausch, dann frage ich gleich nach Umtausch, weil ich eigentlich nichts brauche.
Ja.
Kannst du dich noch erinnern?
Ja, ganz schwach, aber das zeigt ja genau das, was es ist, ne? Wir kaufen zu viel, wir kaufen das, was wir eigentlich gar nicht brauchen, durch Neuromarketing. Ich sage das, glaube ich, eben auch. Also es ist nicht nur die Inhaltsstoffe, sondern auch die Verpackung drumherum. Wie wird's beworben? Wie wird's angeboten in den Supermärkten? Das geht ja ganz, ganz weit heute. Das geht ja bis zu Lichtkonzepten. Warum sind die Früchte vorne und die Schokolade hinten und, und. Da gibt es ja ganze Wissenschaften darüber, wie, wo, wann, welche Lebensmittel irgendwie zu finden sind. Und das ist schon, also da wird man schon ziemlich beeinflusst. Also da ist man schon ganz schön in unserem Kopf drin.
Ja, du musst ja bedenken, die meisten Bürger sind ja jetzt keine Ernährungsexperten. Genauso wie ich kein Finanzexperte bin und kein Wirtschaftsexperte, so sind viele Menschen eben auch nicht unbedingt Ernährungsexperten oder Gesundheitsexperten, mit denen wir uns jetzt explizit auseinandersetzen. Aber vielleicht nochmal zum Verständnis, der Bliss Point, ne, ist die Konzentration entweder eines Nährstoffes oder einer Nährstoffkombination, die am Ende mit einer maximalen Energieaufnahme einhergeht. Ja, und diese Dosis zu finden, das ist eben die Aufgabe dieser Lebensmitteltechnologen, das so zu kombinieren, wann essen die Leute am meisten Kalorien? Und wenn wir jetzt an unsere Erkrankungen denken und du arbeitest bei einem großen Krankenversicherer, dann muss man sich ja eigentlich über genau dieses Prinzip hier sehr viel Gedanken machen, weil es führt ja genau dazu, was wir eigentlich nicht haben wollen. Übergewicht, Diabetes Typ 2, alle assoziierten Erkrankungen, die damit dranhängen.
Genau, das ist genau, was du sagst. Diese Bliss Point optimierten Lebensmittel, die sind ja auch, das ist ja das, was wir Eat Real Food hatten wir ja schon mal, hat man eben schon mal gesagt, stark verarbeitet, kalorienleicht und leicht überkonsumierbar. Also das ist ja genau der Punkt. Also du isst nicht bis zur Sättigung, sondern du le immer leicht drüber, immer mehr drüber. Und vor allen Dingen, das, was es ja ist, es ist ja ein absolut, also ich bin auch kein Finanzexperte, aber es ist ein gutes Prinzip, Preis-Leistungs-Verhältnis. Zucker, die ganzen Fette, das sind ja keine hochwertigen Fette, die dort verarbeitet werden. Und auch die ganzen Salze, das ist ja alles ganz, ganz, ganz günstig. Und wenn man dann noch verarbeitete Zucker, also andere, diesen High-Fructose-Corn-Syrup, so heißt er ja in Amerika, wenn man den noch sieht, ich habe, glaube ich, mal irgendwo gelesen, 1 Kilo kostet irgendwie in der Herstellung auf mehrere Tonnen gesehen irgendwie keine 2 Cent und hat eine wesentlich höhere Süße als Zucker. Ist also von daher,
Naja, aber
das.
wenn du dir zum Beispiel, ab und zu mache ich das mal, die Höhle der Löwen anschaust, ja? Und wenn dann die Firmen dort pitchen, also junge Unternehmer, Entrepreneure, wenn ihr pitchen, worauf steigen dann die Löwen letztendlich ein? Die gucken natürlich immer auf die Marge.
Ja klar.
Das heißt, wenn du ein Produkt günstig einkaufen kannst, wenn du die Rohstoffe günstig einkaufen kannst, ja, und du kannst sie dann maximal durch eben entsprechende Vermarktung dann verkaufen, dann ist das für die, die da investieren, hochinteressant. Wenn du jetzt Rohstoffe teuer einkaufen musst, dann wird es schon mal weniger interessant. Und ich hab die ersten Jahre immer die Höhle der Löwen geschaut, ja, einfach mal zu gucken, wie diese Produkte so ankommen und wie die sich verkaufen und vermarkten und mit welchen Argumenten und so weiter. Fand ich immer ganz interessant. Aber letztendlich die Quintessenz für mich ist eben, dass eigentlich nur auf die Marge geschaut wird. Und du kannst eben wir sagen ja immer Eat Real Foods und das sagen jetzt die amerikanischen Guidelines auch, aber du kannst eben mit Eat Real Foods keine hohe Marge machen. Das ist das große Problem. Ja, mit Salatblättern oder mit Brokkoli oder was auch immer. So, das heißt, du musst eben kombinierte Lebensmittel schaffen, ja, wie zum Beispiel Pflanzenmilch. Ja, da werden wir auch noch drüber sprechen. Ja, Pflanzenmilch besteht zu 96% aus Wasser. Und wir wissen ja noch nicht mal, was das für ein Wasser ist. Ja, und dann wird diese Pflanzenmilch, die ja im Moment ganz hoch im Vegankurs ist, die wird dann so doppelt so teuer verkauft wie Kuhmilch. Nicht, dass ich jetzt für Kuhmilch wäre, ganz im Gegenteil. Ne? Aber es wird ja als Ersatz, als Alternativmilch dann für Müsli und für andere Frühstückscerealien und so weiter, wird das ja vermarktet. So, und da hat ja die Milchindustrie, die klassische Kuhmilchindustrie, auch so langsam ein Problem, weil natürlich jetzt die Pflanzenmilch immer mehr auf den Frühstückstisch kommt. Allerdings, was die Leute eben nicht so wirklich auf dem Schirm haben, ist, dass das wirklich teures Wasser ist. Das werden wir ja dann beim nächsten Mal auch thematisieren. Weil man kann es eigentlich viel besser selber machen, dann hat man ein hochwertiges Produkt. So, aber ich will nur als Beispiel, ne? Das kann ich wiederum sehr teuer mit niedrigem Einsatz der Rohstoffe, ja, dann wieder relativ teuer verkaufen und damit ist die Marge sehr, sehr hoch. Und wenn ich das im großen Stil mache, dann wächst so eine Firma natürlich auch sehr schnell.
Ja, aber das ist das, was du ansprichst. Das ist halt eine gesellschaftliche Entscheidung oder eine politische Entscheidung, möchte ich eine kranke Gesellschaft oder möchte ich eine fitte und gesunde Gesellschaft haben? Und was kann ich dafür tun? Also die kranke Gesellschaft durch diese hochverarbeiteten Lebensmittel, wir haben es schon mehrfach thematisiert, Adipositas, 20% der deutschen Bevölkerung sind adipös. Also nicht alle haben Diabetes, aber sind schon adipös. Gerade in den jüngeren Jahren, also in jüngeren Altern, bis zum Alter von 14, 15 Jahren, glaube ich, steigt das adipöse Gewicht immer mehr an. Und das ist eine Entscheidung. Auch der Politik wollen wir halt eine gesunde oder eine kranke Gesellschaft haben. Und ich glaube, im Moment ist es so, dass wir nur die Krankheit einfach immer verwalten.
Ja, das Problem ist halt, dass du, also erstmal hast du in den Industriezweigen eine ständige Verschiebung des schwarzen Peters. Ja, die Lebensmittelindustrie sagt dann, ja, das liegt am Bewegungsmangel.
Und der
Ja.
Konsument ist selber verantwortlich. Der Konsument ist
Ja,
immer
der
selber
ist sowieso selber
verantwortlich.
verantwortlich,
Ist ja
klar, aber da
selber
ist eben
ist.
die Frage, inwieweit reicht unsere Disziplin? Und ich würde mal behaupten, auch wenn wir viele disziplinierte Menschen in unserem Land haben, dass gerade bei diesen Suchtmitteln, und das kann man ja nicht anders beschreiben, das ist ja nochmal ein Suchtmittel, ne? Zucker ist ein Suchtmittel, oder wenn man es dann kombiniert mit anderen hochkalorischen Einheiten, dann wird es eben auch zum Suchtmittel, dann werden wir sozusagen korrumpiert. Und wenn du dann die Ebene der Disziplin verlässt, und das geht dann natürlich relativ schnell, ja, das geht uns auch so, Axel. Wir sind relativ diszipliniert, ja? Wenn wir uns einen Marathon vornehmen, dann machen wir den auch. So. Aber das heißt nicht, dass wenn bei einer Party die Tüte Chips auf den Tisch kommt, dass wir nicht dann doch da mal reingreifen. Und wenn du einmal reingegriffen hast, hast du eigentlich schon einen Fehler gemacht. Ja, weil dann greifst du noch ein zweites Mal rein und irgendwann findest du total lecker und dann holst du dir eine ganze Schale. So, deswegen versuche ich mich von solchen Dingen total fernzuhalten, was natürlich nicht immer funktioniert. Und da glaube ich, dass einfach die Disziplin im Mittel, ja, unserer Bürger einfach nicht ausreicht, nicht weil die Leute zu schwach sind, sondern weil das menschliche Gehirn an sich zu schwach ist. Denn es hatte ja immer einen evolutionsbiologischen Vorteil, dieses Dopaminsystem. Ja, ich will mal ein Beispiel nennen. Wenn wir in der Natur bestimmte Früchte reif haben, dann ist es natürlich ein Überlebensvorteil, wenn wir dann in der Lage sind, sehr viel Obst zu essen. Ja, Obst enthält Fructose, Zucker, also nehmen wir je nachdem, welche Obstsorte es ist, nehmen wir eben eine hohe Zuckerlast auf. Das ist heute ein Riesenproblem. Früher in der Natur war es nie ein Problem. Warum? Weil wir das wieder abgebaut haben. Da war es eben entgegengesetzt. Wir haben das Überleben in den kargen Zeiten, in den Dürremonaten, haben wir dadurch gesichert, dass wir vorher geschlemmt haben im Sinne von hochkalorisch Zucker, Fette, was auch immer, entsprechend aufgenommen, Avocados und Nüsse und. Ja, und das ist ja im Prinzip heutzutage obsolet, weil wenn du in einen Supermarkt kommst, da findest du ja alles aus jedem Kontinent zu jeder Jahreszeit. Ja, du kannst Kiwis essen, wann du willst, ob das Januar ist, ob das Juli ist, ob das Dezember ist, völlig egal. Du kriegst sie immer. Ja, ob sie reif sind oder nicht.
Und vor allen Dingen auch noch zu jeder Tageszeit und fast auch zu jeder Nachtzeit. Manche Supermärkte haben jetzt auch hier ja bis 24 Uhr auf. Und dann guckst du um 8 Uhr einen Film, siehst die Werbung und hast keine Chipstüte zu Hause und gehst nochmal los. Heute wird Netflix mal ganz kurz angehalten, da wird die Pause-Taste gedrückt und dann wird die Tüte Chips geholt. Das ist halt heute gar kein Problem. Das gab es früher ja alles gar nicht. Also jetzt vor 10.000
Ja,
Jahren
zu
nicht.
meiner Zeit, als ich Kind und Jugendlicher war, da waren die Geschäfte um 6 Uhr zu.
Ja.
Ja, und dann war ich in den USA, weiß ich noch, das erste Mal mit 19 Jahren. Da habe ich meine Mutter angerufen und habe gesagt, du, ich bin gerade beim Einkaufen. Da ist doch schon 23 Uhr. Ja, genau, da ist man dann nachts noch zum Einkaufen gegangen. Warum? Weil da einfach nicht so viele Leute im Supermarkt sind. Und das war für mich ein Kulturschock. Und das ist ja heute. Ah, nicht alle Geschäfte haben bis 24 Uhr auf, aber einige schon bis 21, 22 Uhr in der Woche. Und das ist schon, naja, so eine Amerikanisierung, würde ich sagen, ja. Und Naja gut, die Amerikaner haben uns ja so vorgemacht, ne, mit den Convenience-Food-Produkten, die machen uns ja im Prinzip alles vor, aber wenn man auf die gesundheitliche Seite schaut, dann machen die uns da ja auch alles vor. Höchste Tumorrate, höchste Diabetesrate, höchste, ne, Krankheitsrate überhaupt. Von daher, die Bequemlichkeit kommt vom anderen Ende des Teiches, aber eben auch die Erkrankung. Und wenn wir diese Verhaltensweisen übernehmen, dann dürfen wir uns nicht wundern, dass wir die gleichen Ergebnisse erzielen.
Es ist nicht gut, immer alles nur nachzumachen, sondern auch mal Eigenverantwortung und mal selber ein bisschen nachdenken, nicht andere schlechte Prinzipien immer nachmachen.
Ja, und vielleicht nochmal auf den Punkt zu kommen, Axel. Ich habe da lange drüber nachgedacht und ich bin auch wirklich nicht der Freund, ich bin eigentlich das totale Gegenteil davon, alles zu reglementieren. So, aber wir haben da schon häufiger in diesem Podcast drüber gesprochen. Ich glaube, aufgrund dieser Problematik mit Bliss Point und was wir heute so ein bisschen diskutiert haben, wir werden da gleich nochmal kurz über Dopamin und Serotonin sprechen, wir können uns dieser Thematik nicht erwehren oder die meisten Menschen können das nicht. So, und deshalb glaube ich, dass der Gesetzgeber hier eingreifen muss. Ja. Wir sehen ja inzwischen 100 Länder, die das schon gemacht haben mit der Zuckersteuer und so weiter. Ich glaube, dass wir da noch weitergehen müssen. Ich glaube, dass wir nicht unbedingt die Steuern erhöhen, aber wir müssen die Mehrwertsteuersätze stark verändern. Ja, ich sage mal ein Salatblatt, vielleicht 5% Mehrwertsteuer und irgendein zuckerreiches Produkt 25% Mehrwertsteuer. Dann würde sich das anders regulieren. Die Politik traut sich da nicht ran. Ich sehe keine zweite Lösung aus dem Dilemma. Wenn du eine kennst, sag sie mir. Ja, dann könnte man das vielleicht mal wissenschaftlich untersuchen.
Ich
Aber
bin
ich
ja genau
glaube, dass wir
deiner,
da nicht drum herum kommen.
ich bin ja genau deiner Meinung und wir hatten das ja auch schon mal diskutiert. Das Thema Steuererhöhung, was du auch gerade angesprochen hast, da traut sich keiner ran. Aber genau was du sagst, Salat günstiger, Gemüse, Obst günstiger zu machen von der Besteuerung, von der Mehrwertsteuer, andere mehr, das wäre, glaube ich, eine Verschiebung und nicht eine zusätzliche Steuer, weil die reden ja immer davon, ja, wir können keine Steuererhöhungen machen, wir können ja jetzt nicht noch eine Steuer einführen. Das ist ja im Prinzip nur eine Verschiebung und
Ja, genau.
eine Verschiebung hin zu etwas Gesünderem und weg von den Sachen, die halt verantwortlich sind, nachweislich verantwortlich sind für die unsere
Und führt ja auch
modernen.
nicht zu Steuererhöhungen, sondern führt einfach nur dazu, dass die Hersteller ihre Rezepturen verändern. Das hat ja England gezeigt, da ist das passiert. Die Limonaden haben sich verändert. Und ja, ich möchte vielleicht in dem Zusammenhang für alle Zuhörer, die vielleicht gespannt noch hier am Hörer sitzen, ein Buch erwähnen, was ich vor vielen Jahren mal gelesen habe, was super spannend ist, wenn man das ganze Thema mal verstehen will. Wie werde ich eigentlich unbewusst korrumpiert? Ja, das eine Thema Neuromarketing, was sehr spannend ist, also wie werden wir zum Kaufreiz sozusagen angeregt, und das andere Thema, wie werden wir gebrainwashed durch die Lebens- und Nahrungsmittelindustrie. Und das hat der Robert Lustig, ein Stoffwechselforscher und Professor der Stoffwechselmedizin, glaube ich, der hat das in einem Buch sehr, sehr gut dargelegt. Das Buch heißt auch Brainwashed und er sagt und postuliert, dass viele der heutigen Erkrankungen, der metabolischen Erkrankungen, die wir schon häufig gesprochen haben, auf einem Ungleichgewicht zwischen Dopamin, Klammer auf, Belohnung, Klammer zu, und Serotonin, Klammer auf, Zufriedenheit, Wohlbefinden, Klammer zu beruhen. Denn übermäßiges Reizen dieses Dopaminsystems führt irgendwann in die Sucht. Und ein Mangel an Serotonin führt irgendwann zu Unzufriedenheit. Und aus Unzufriedenheit entwickeln sich dann immer mehr auch depressive Verstimmungen. So, das braucht also auch auf Gehirnebene hier ein klares Gleichgewicht zwischen Dopamindusche und Einsatz des Serotoninsystems, sodass wieder die Zufriedenheit, das Wohlbefinden stattfindet. Aber wenn wir permanent das Belohnungssystem reizen und dann eine halbe Stunde später das Ganze abkippt, das Thema, und wir uns dann wieder schlecht fühlen, das Wohlbefinden wieder beeinträchtigt ist und dann wieder den nächsten Kick brauchen, ja, dann stimuliert sich das System immer mehr über. Ja, ich will mal ein typisches Beispiel nennen, wenn jemand, ich sag mal, einen Beruf macht, wo er montags, mittags schon auf die Uhr guckt, wann endlich Wochenende ist. Ja, du weißt, was ich meine. Ja, wer vielleicht hier völlig aufs falsche Gleis gekommen ist, wer völlig falsch eingestiegen ist und hat da vielleicht seine Lehre gemacht und hat da jetzt eine feste Position bekommen und sitzt da jetzt jeden Montag bis Freitag und hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf diesen Job, um es mal plattdeutsch zu sagen. Und wenn du dir auf die Statistiken schaust, innere Kündigung, das ist ja, da fällst du ja vom Stuhl. Das hätte ich nie erwartet. Ja, was da an Statistiken rauskommt. Also wie viele Menschen heute jeden Montag zum Arbeitsplatz, jeden Dienstag bis Freitag zum Arbeitsplatz fahren und die meiste Zeit neben dem Schlafen ihrer Lebenszeit in einem Beruf verbringen, der keinen Spaß macht. Ich sage das mal ganz krass, ja. Und sich dann aufgrund dieser Situation sich dann mit verschiedensten Dingen belohnen. Das muss nicht unbedingt Nahrung sein. Das kann Nahrung sein. Das kann zuckerreiche Nahrung sein, sodass man alle 2 Stunden irgendwo in die Schublade greift, ja, und dann sich da ein Bounty, Snickers und wie sie alle heißen, rauszieht oder ein Plätzchen oder irgendjemand hat wieder Geburtstag, dann noch ein Stück Kuchen und so weiter. Also man muss sich immer wieder belohnen dafür, ja, dass man im Grunde eine gewisse Unzufriedenheit in seinem Leben hat. Ja, das ist also dieses Thema mit Belohnung, Mangel. Wenn der Mangel groß ist, dann muss die Belohnung eben auch steil das Ganze austarieren. Und wenn ich immer mehr Verlangen nach etwas bekomme, und das kann ja zum Beispiel Zucker sein, aber es können auch Drogen sein, das kann Glücksspiel sein, das können auch Pornos sein zum Beispiel. Erstmal gibt es ja auch Pornosucht oder Sportsucht. Ja, ich habe das selber damals auch sehr stark wahrgenommen, als ich mit Sport aufgehört habe. Ich wusste in der ersten Zeit, Axel, überhaupt gar nicht, was machst du denn jetzt mit dem Tag? Weil ich bin über 10 Jahre, so 10, 15 Jahre jeden Morgen aufgewacht und habe überlegt, wann ist denn Training? Ja, alles hat sich nur um die Trainingseinheiten irgendwie herum gebaut. Ja, erstmal die beiden Trainingseinheiten am Tag und dann kam eine Vorlesung oder je nachdem, was man dann gerade gemacht hat, dann dazu. Ja, und da habe ich gemerkt, dass ich mich dann, als ich mit dem Sport aufgehört habe, mit dem Leistungssport, da habe ich 2 Jahre gebraucht, mich davon total zu entfernen. Und dann kommst du ja auch in so eine Situation, das kennen vielleicht auch andere, in Anführungsstrichen, Suchterkrankte, die das geschafft haben, die dann 3, 4, 5 Jahre später denken, Mensch, wie konnte ich eigentlich jeden Tag aufstehen, trainieren wie ein Ochse, jedes Wochenende irgendwie auf dem Turnier verbringen, ja, und die ganze Welt im Prinzip ignorieren. Ja, da ist man ja in so einem Film. Und diesem Film gehst du immer weiter und da habe ich gemerkt, wie gut einem das tut, dann sich zu differenzieren und sich auch zu distanzieren von einem Sport, den man liebend gerne gemacht hat, aber man hat sich auch so ein Stück weit damit identifiziert. Und das ist auch so ein Suchtphänomen. Ja, ich weiß nicht, ob das damals ein Mangel war, keine Ahnung, Mangel an Selbstbewusstsein oder so. Das müssen Psychologen dann weiter austarieren oder differenzieren. Aber es ist im Prinzip immer dieses Zusammenspiel zwischen Dopamin und Serotonin. Und wie viele Menschen, können wir jetzt auch mal in die Statistik gehen, haben heute ein Serotoninproblem und müssen Serotonin-Wiederaufnahmehemmer nehmen. Ja, also was machen diese Antidepressiva, diese Anti-Unzufriedenheitsmittel? Die blockieren ja eigentlich nur, dass das Serotonin, was von der präsynaptischen Membran im Nervensystem ausgeschüttet wird in den synaptischen Spalt zur postsynaptischen Membran, ja, damit wir dieses Zufriedenheitssignal wahrnehmen und dieses Serotonin nicht sofort wieder recycelt wird. Dann kommt es nämlich eigentlich zu diesem, in Anführungsstrichen, Mangel an Serotonin, ja. Diese Serotoninaufnahmehemmer, die sollen das nur blockieren, dass das Ganze wieder recycelt wird und dadurch sehr schnell, wie in so einem Hamsterrad sozusagen, immer wieder aufgenommen wird und wir dann kurzfristig eben zu Serotoninmangelzuständen kommen. Und ja, die Zahlen sind ja dramatisch. So, und wenn wir uns das Dopaminsystem nochmal anschauen, der Professor Lastik hat hier von der Dopaminfalle der Umwelt gesprochen. Und wenn man das mal runterbricht, dann sind das vielleicht 3 Themen, vielleicht sind es ja 2 bis 3 Themen. Das sind einmal die ultra verarbeiteten Lebens- und Nahrungsmittel, Punkt 1. Punkt 2 sind die digitalen Medien, wo wir ja gerade weltweit darüber diskutieren, ob man das bei Jugendlichen und so weiter verbieten sollte. Ja, Australien hat es schon gemacht, andere Länder ziehen gerade nach. Und dann die gesamte Konsumkultur. Ja, dieses ständige, weißt du, wenn du bei Instagram in die Kanäle gehst und da mal so die abends 20 Minuten durchzappst, dann ist, läuft das ja alles nach dem gleichen Prinzip ab. Du kriegst so ein Häppchen für deine Neugier. Ja, so ein kleines Infotable oder du kriegst irgendwie, ja, irgendwie einen Ausschnitt von einem Interview, was gerade hochdramatisch ist, um dich dafür zu interessieren, bei demjenigen in den Kanal zu gehen. Damit dann im Kanal unten drunter irgendwelche Produkte stehen, die dann darüber vermarktet werden. Das ist ja im Prinzip auch nur Phishing, nicht for Compliments, sondern Phishing for Clients. Ja? Und eigentlich besteht die ganzen sozialen Medien nur noch daraus.
Es geht nur noch ums Verkaufen, es geht nur noch um den nächsten geilen Scheiß, sage ich jetzt mal, der nächste Hype. Immer nur kauf das, mach dies, tu das. Und wenn du das tust, ist ja auch immer, damit wird ja gearbeitet, wenn du das tust, dann fühlst du dich gut.
Genau, aber das Problem ist, Axel, eben nur kurzfristig.
Nur kurzfristig.
Und dann brauchst du wieder mehr davon.
Ja, aber dann kommt ja der nächste Hype.
Der nächste Push, ja
Der
klar.
nächste Push. Wenn du das durch hast, dann brauchst du den nächsten Push.
Und der Robert Lustig hat natürlich in seinem Buch am Ende die Gegenmittel dargestellt. Seine Empfehlungen, um sozusagen aus diesem ständigen Konsumflash herauszukommen. Und die hat er die vier Cs genannt. Nummer eins, Connect, Verbundenheit. Verbinde dich mit etwas, was nichts mit Konsum zu tun hat. Ja, es könnte ein Verein sein, das könnte, was weiß ich, eine Community sein oder whatever. Dann Punkt zwei, Contribute. Trage zu etwas bei, zu Sinnhaftigkeit oder wie auch immer. Ich habe heute Morgen 3 Stunden die Corona-Enquete-Kommission geschaut. Ja? So Typen wie Tom Lausen oder Professor Homburg oder ähnliche, die stellen sich dafür zur Verfügung, setzen sich da in diese Kommission. Ja, das ist ja auch die Höhle des Löwen sozusagen, ja. Und machen das in erster Linie mal aus Überzeugung. Ja, weil es einen Sinn hat, einen höheren Sinn. Hier geht es nicht ums Verkaufen. Hier geht es um die Wahrheit. Ja, und die Suche nach der Wahrheit und einen Beitrag zu leisten zur Aufklärung. Da sind natürlich viele andere auch beteiligt. Herr Lauterbach war heute Morgen dabei. Weiß nicht, ob er so richtig zur Aufklärung beigetragen hat. Da soll sich jeder selber sein Urteil erlauben. Punkt 3 ist Cope. Cope ist Coping, also bewältigen, Stressbewältigung. Wenn man es immer nur mit Süßigkeiten bewältigt, dann ist man eigentlich schon in der Sucht drin. Weil man kann nicht mehr Nein sagen. Das ist ja das, mein Axel, du isst auch mal ein Stück Torte und du isst auch mal vielleicht eine Süßigkeit und gut, jetzt Alkohol schon seit langem nicht mehr, aber vielleicht trinkst du auch mal wieder irgendwas mit Alkohol, ja? Das Problem ist nicht der Alkohol, sondern das Problem ist nicht Nein sagen zu können. Ja, in dem Moment, wo du auf sozialen Druck, du stehst jetzt in der Tennisanlage nach 2 Stunden Tennis und der Kranz Kölsch geht rum und du sagst alkoholfreies Weizen. Ja, dann gehörst du schon nicht mehr dazu. Ja, dann musst du das Standing haben, dann musst du die Disziplin haben, das durchzuhalten für die nächsten 4 bis 18 Wochen. Und ich sag mal, nach dieser Zeit, nach diesen 1, 2 Monaten, dann hat es jeder kapiert, dass du keinen Alkohol trinkst. Und dann ist es wieder normal. Aber da musst du erstmal durch. Das ist das große Problem. Und das verursacht am Anfang immer Stress. Diesen Stress möchte man nicht. Man geht also in die Stressvermeidung und trinkt dann doch einen mit. Kennst ja diesen Spruch aus Köln, ne? Trink doch eine mit. Und so ist das dann eben auch. Da entsteht wahnsinnig Sozialdruck. Und bevor ich das erste Kölsch in der Hand habe, haben andere schon 3 getrunken. Ja? Und dadurch verstärkt sich ja das Problem auch nochmal. Und dann Nummer 4 ist Cook. Und da ist ein ganzes Kapitel zu diesem Thema Cook. Das ist wirklich echte Nahrung. Das, was jetzt in den US Dietary Guidelines auch drinsteht, eat real foods. Ja, weil mit diesen Eat Real Foods, da kannst du keine Marge machen. Ja? Also alles kann man eigentlich im Prinzip heute mal so festhalten. Überall, womit man keine große Marge machen kann, ist eigentlich tendenziell eher gesund. Und da, wo man große Margen mitmachen kann, in Anführungsstrichen. Ich meine jetzt nicht die Nahrungsergänzungsmittel, sondern hier geht es wirklich nur um die Lebensmittel.
Ja, danke schön, Jens, dafür, für die Ausführungen. Und noch einen kleinen Fun Fact, wie das eigentlich zustande kam. Und zwar dieser Herr Moskowitz, der hat die Forschung an dem Geschmack quasi im Auftrag der US-Armee begonnen. Und zwar sollte der die Soldatenrationen schmackhaft machen, sodass die Soldaten Lust haben, auch diese Rationen zu essen, weil die haben in der Vergangenheit wohl ziemlich schlecht geschmeckt. Also ich war nicht beim Bund, aber ich habe gehört, dass dort auch die Rationen, die es dort gab, oder die Marschverpflegung soll wohl auch nicht so First Class gewesen sein.
Ich kann auch nicht mitreden, ich bin auch Pazifist. Ich habe bei der Diakonie 20 Monate ehrenhaft meinen Zivildienst absolviert. Also
Ja,
da bin ich raus.
ich auch. Von daher kann ich zu den Soldatenrationen hier in Deutschland auch nichts sagen, aber in Amerika sollen sie auch nicht besonders gut geschmeckt haben. Und damit hat es im Prinzip begonnen. Ja,
Ja, ich
also
finde, das ist ein
was,
gutes Schlusswort für heute.
genau, womit hat es begonnen? Es hat mit der Forschung über Geschmack begonnen und jetzt ist es mittlerweile der Bliss Point ein zentrales Werkzeug der modernen Lebensmittelproduktion geworden. Deshalb unser Appell, schaut einfach mal rein, wenn ihr in den Supermarkt geht, was hinten drauf steht und was der Jens auch schon gesagt hat, die Chipstüte erst gar nicht aufreißen, einfach vielleicht mal am Chipsregal vorbeigehen, denn unser Geschmackssinn der ist adaptiv, das noch zum Ende. Das heißt, man kann sich auch wieder von dem entwöhnen. Das heißt, wenn man eine Zeit lang kein Zucker, kein Fett, keine verarbeiteten Lebensmittel isst, dann gewöhnt der Körper sich auch wieder oder der Geschmacksnerven wieder daran. Kann man selber mal ausprobieren, wenn man mal eine kleine Fastenkur gemacht hat. Danach schmecken die Oliven wirklich wieder super, 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 super.
Genau, und denkt an die vier Cs, ja, also Connect, Contribute, Cope und Cook. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig. Also es geht weit über das Thema Ernährung und Eat Real Foods hinaus. Also wer Lust hat, ja, besorgt sich mal das Buch oder holt sich die Quintessenz irgendwo anders her. Gibt ja heute auch andere Möglichkeiten, Zusammenfassung zu bekommen oder mal ein Hörbuch auflegen und so weiter.
Ja, und Cook hat ja auch noch was Soziales. Ist ja auch schön, vielleicht mal mit Freunden gemeinsam zu kochen und nicht sich von dem Pizzadienst was bringen zu lassen und während der Wartezeit am Handy zu scrollen. In diesem Sinne, vielen Dank, Jens. Vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören. Bleibt uns gewogen, macht ein bisschen Werbung für uns, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Montag. Bleibt gesund. Bis dann. Mach's gut. Ciao, ciao und tschüss.
Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.